Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wir wollen heute reden über eine Dauerbaustelle im Bildungsbereich, über kaputte Gebäude. Marode Schulen, marode Unis und alles, was dranhängt. Das ist heute unser Thema und Sie können gleich gerne mitdiskutieren hier bei Campus und Karriere. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mir diese Zahlen, ich kann mir diese Dimensionen überhaupt nicht vorstellen. 45 Milliarden Euro, so hoch wird der Sanierungsstau geschätzt an den ungefähr 40.000 Schulgebäuden, die es in Deutschland gibt. Und dann kommen nochmal 60 Milliarden da drauf. Die brauchen wir zur Sanierung der Universitäten und Hochschulen. Also über 100 Milliarden Euro Sanierungsstau. Das heißt, da ist irgendwas kaputt, da muss irgendwas ertüchtigt werden. Da gibt's vielleicht noch eine Elektrik aus vergangenen Jahrzehnten, wenn nicht sogar aus dem vergangenen Jahrhundert. Alles das Dinge, die eigentlich gemacht werden müssten, die aber nicht gemacht wurden, nie gemacht wurden und deshalb eben jetzt zu diesem riesigen Sanierungsstau geführt haben. Wir wollen uns heute bei Campus und Karriere anschauen, wie sich das auf das Lernen und das Leben in diesen Bildungsgebäuden auswirkt. Und wir wollen natürlich auch schauen, wie man möglicherweise und idealerweise aus dieser Situation wieder herauskommt, welche klugen Ideen es gibt, um andere Bildungsgebäude möglich zu machen. Und der Ruf nach Geld ist dann natürlich immer das eine, aber möglicherweise geht es auch um Kreativität und überhaupt um ein neues Denken und neue Ansätze. Alles das wollen wir heute beleuchten, gerne auch mit Ihnen. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, welche Blicke auf kaputte, auf sanierungsbedürftige, auf marode Bildungsbauten haben Sie werfen können. Und dann können wir darauf eingehen. Also gerne Ihre Erfahrungsberichte, gerne aber auch Lösungsansätze, Ideen, wie man mit dem Sanierungsstau an Schulen und Hochschulen umgehen kann. Ich freue mich auf Ihren Anruf, auf Ihre Meldung, auf Ihre Mail. Freue mich nicht alleine, denn wir haben eine Runde von Expertinnen und Experten zusammen, die aus ganz unterschiedlicher Perspektive auf das Thema Bau und Bauzustand im Bildungswesen schauen. Carlotta Ecklö ist dabei. Sie ist Vorständin beim Studentischen Dachverband Freier Zusammenschluss von Studentinnenschaften, dem FZS, heute aus Berlin zugeschaltet. Guten Tag, Frau Ecklö.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Mit dabei ist auch Barbara Pampe, von Hause aus Architektin. Und heute Vorständin der Montagsstiftungen, die sich verstärkt und ganz intensiv schon seit Jahren mit dem Thema Schulbau und Lernumgebungen beschäftigen. Guten Tag, Frau Pampe.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Und last but not least Bernd Düsterdiek, er ist Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Das sind die Träger, denn die allermeisten Schulgebäude werden von Kommunen unterhalten, werden von Kommunen eingerichtet und dort kümmert er sich ebenfalls um die Baufragen. Schönen guten Tag, Herr Düsterdiek, nach Bonn.
Ja, guten Tag, Herr Himmelrath. Ich grüße in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen schauen, was wir zusammenbekommen an Ideen und an, ja, durchaus auch kreativen Blicken in die Zukunft oder in die Zukünfte. Vielleicht sind es ja auch ganz verschiedene Visionen, die wir hier entwickeln. Wollen aber natürlich auch schauen, wie es denn aussieht an den Schulen. Frau Pampe, ich habe gerade gesagt, Sie sind Architektin, kommen vom Fach, schauen aber natürlich auch durch die Stiftungsarbeit der Montagsstiftung schon lange auf das, was im Schulbau los ist. Wie groß ist denn das Problem tatsächlich?
Das Problem ist ziemlich groß. Wir haben nämlich nicht nur einen Investitionsrückstand, so wie Sie vorher genannt haben, sondern wir haben auch einen Innovationsrückstand, den wir aufholen müssen.
Was ist ein Innovationsrückstand?
Naja, das ist, wir haben einfach jahrelang oder jahrzehntelang immer dieselben Schulen geplant nach einer Vorstellung von Schule, die veraltet ist. Hat bestimmt was damit zusammen, dass wir diese unterschiedlichen Zuständigkeiten, die Sie gerade genannt haben, also alles das, was in Schule passiert ist, die Länder dafür zuständig und für den Bau, also diese sogenannten äußeren Schulangelegenheiten, ist die Kommune zuständig. Und das muss zueinander gebracht werden. Das heißt, alles das, was an Veränderungen in Schule gibt, muss dann rückgekoppelt werden auf das, wie planen wir eigentlich Schule. Und das ist einfach jahrzehntelang nicht passiert. Und deswegen haben wir da einen Innovationsrückstand. Ich glaube einfach, dass wir andere Schulen brauchen heutzutage, wie wir sie noch vor 100 Jahren gebraucht haben. Also wir haben Themen in den letzten 10 Jahren, ja, dass sie sich immens entwickelt haben, wie Ganztag. Wir haben die Inklusion, wir haben die Digitalität auch schon vor Corona, jetzt nochmal verstärkt durch Corona. Es sind alles Herausforderungen an Schule, die an Schule herangetragen werden, die Schule auch umsetzen muss. Und dementsprechend brauchen wir natürlich, und deswegen hat sich Bildung und Lernen, und wir kennen ja all die Schlagworte wie Schule ist jetzt ein Lebensort, Sie haben es ja vorher schon gesagt. Und deswegen brauchen wir einfach eine andere Bildungsarchitektur, als wir noch vor 100 Jahren gebraucht haben.
Jetzt haben wir ja das Problem, dass es ganz viele schöne alte Schulbauten gibt, vielleicht noch aus der Kaiserzeit, denkmalgeschützt, Ziegelstein, und man steht davor und denkt, boah, was eine tolle Schule. Aber zum Lernen heute passt das nicht mehr so richtig, oder?
Nee, genau.
Nicht zwingend jedenfalls.
Genau, weil die natürlich aufgebaut sind, wenn man sich die typologisch mal anguckt, die bestehen aus Klassenzimmern. 60 Quadratmeter ungefähr, manchmal größer, manchmal kleiner, und Fluren. Und das war ja damals auch richtig, weil man ging alle gleichzeitig hin, alle sollten zur gleichen Zeit dasselbe lernen. Und wenn man sich dieses typische Klassenzimmer mal anguckt, dann ist das auch wirklich pädagogische Architektur zu dem Zweck damals und zu der Gesellschaft damals. Und eigentlich müssen wir genau das, was man damals einmal gedacht hat, heute nochmal ganz frei neu denken und sagen, wenn wir jetzt nochmal ganz neu drüber nachdenken müssen, was ist eigentlich Lernen, was bedeutet Lernen, was brauchen wir eigentlich dafür Räume, dann würden wir bestimmt zu anderen Häusern kommen. Nichtsdestotrotz haben wir diese Häuser und müssen natürlich klug überlegen, wie können wir sie noch nutzen? Und vielleicht eignen sie sich ja auch für andere Dinge. Also mal vielleicht Schule ins Kaufhaus packen und vielleicht
Kaufhaus
den Wohnungsbau.
In die Schule.
Ja, oder vielleicht auch das Kaufhaus oder den Wohnungsbau in die Schule.
Genau. Bin ich gespannt, Herr Düsterdijk, wie viel von diesen Plänen Sie schon in Ihrem Kopf wälzen, wie viel dazu zu Ihrer Vision das passt. Denn tatsächlich haben ja die Kommunen als in der Regel Träger von Schul- und Bildungsgebäuden das Problem. Sie können ja nicht einfach sagen, okay, jetzt ist da eine Stiftung oder auch generell die Erziehungswissenschaft sagt, uns geht's jetzt ein bisschen anders als noch vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Wir reißen jetzt alles ab und planen komplett neu. Das ist ja illusorisch.
Da haben Sie vollkommen recht, Herr Himmelrath. Ich kann zunächst mal sagen, das, was die Frau Pampe gerade ausgeführt hat, das teile ich eins zu eins. Der Befund ist relativ eindeutig und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass natürlich eine moderne Schularchitektur, auch was die Gebäudesubstanz angeht, das ist sozusagen die Hardware, nicht, dass dieses natürlich eine ganz wesentliche Voraussetzung auch für ein leistungsfähiges Bildungssystem ist. Sie haben richtig gesagt, wir können nicht von heute auf morgen in den Neubau gehen. Wir haben ca. 32.000 Schulen in Deutschland. Und das ist ganz ähnlich wie die Debatten, die wir derzeit beim Wohnungsbau führen. Man wird sich sicherlich im Kern auch um die Bestandssanierung kümmern müssen, um die Anpassung der bestehenden Gebäude. Aber es wird vielfach auch zu überlegen sein, inwieweit man tatsächlich nicht mehr funktionsfähige Gebäude mittel- und langfristig auch erneuert. Da gibt es tolle Konzepte. Das wird Frau Pampe ja auch wissen, auch Frau Ecklöder sicherlich aus dem Bereich der universitären Einrichtungen berichten können, nachhaltiger Schulbau, Verwendung von Holz als Baumaterial und so weiter. Aber das kostet, Sie hatten es eingangs gesagt, der Himmelrath, natürlich eine Menge Geld. Und dann ist man relativ schnell wieder bei den Grundvoraussetzungen. Der Investitionsrückstand ist richtig beschrieben worden. Über 45 Milliarden Euro von der KfW im KfW-Kommunalpanel nochmal dargestellt.
Man Kreditanstalt darf, für Wiederaufbau, muss
genau,
man kurz
die,
dazu sagen.
Genau, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die Kosten steigen zurzeit einfach schneller auch als die Investition. Das ist ein richtiger Befund. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass die Kommunen im vergangenen Jahr, um mal das Beispiel 2021 zu nennen, Investitionen in Schulgebäude immerhin annähernd 10 Milliarden Euro getätigt haben. Da sieht man aber, dass sozusagen dieser Bedarf wahnsinnig groß ist und ganz ohne das Geld geht es nicht. Aber das muss natürlich gepaart sein mit kreativen Ideen. Und ich will auch nochmal das unterstreichen, was Frau Pampe gesagt hat. Es geht eben nicht allein um die Gebäudesubstanz. Das ist, wie gesagt, eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Nur in einer ordentlichen Infrastruktur kann auch ein Ort des vernünftigen Lernens auch bereitgestellt werden. Es geht um Fragen wie die Digitalisierung. Die Kommunen stehen ja vor gewaltigen Aufgaben in dem Kontext. Es geht um die Hilfen für Kinder mit besonderen Förderbedarfen. Es geht um die Integrationsarbeit. Es geht um Schulsozialarbeit. Es geht um das Thema Nachmittagsbetreuung. Vielleicht kommen wir gleich noch dazu. Die aktuelle Flüchtlingssituation beispielsweise stellt auch die Städte und Gemeinden als Schulträger vor gewaltige Herausforderungen durch einen großen Aufwuchs an neuen Schülerzahlen, sowohl im Bereich der allgemeinbildenden, auch berufsbildenden Schulen, auch im Kindergartenbereich. 20% der Flüchtlinge aus der Ukraine sind im Kindergartenalter. All das gilt es jetzt auf der kommunalen Ebene zu schultern.
Jetzt haben wir eine Zustandsbeschreibung gehört aus zwei Blickwinkeln, die sich auf den Schulsektor bezieht. Und eines der Probleme oder eine der Herausforderungen dabei, auch das ist, glaube ich, schon deutlich geworden, ist die Zuständigkeit, die Verteilung der Zuständigkeiten. Das, was in der Schule passiert, eben in der Regel auf Landesebene entschieden wird. Das, was sozusagen mit dem Gebäude Schule passiert, muss auf kommunaler Ebene entschieden werden. Jetzt könnte man ja hoffen und denken und glauben, bei den Unis und Hochschulen ist das anders, denn da sind die Länder zuständig für alles aus einer Hand. Ich hatte gesagt, Frau Ecklö, dass Sie Vorstände beim FZS sind, dem Studentischen Dachverband. Wie sieht's denn an den Unis aus? Ist es da besser?
Nein, ist es tatsächlich nicht. Also wir haben da einen ganz ähnlichen Zustand. Ich musste gerade schon viel nicken, als Frau Pampe den Bericht über Schulen angefangen hat, weil es da tatsächlich ähnlich aussieht. Also sowohl die Fragen nach Bestandssanierung als auch nach Neubau stellt man sich natürlich auch im Hochschulsektor. Und wir haben da tatsächlich auch das große Problem, dass eben, auch wenn Investitionen getätigt werden, dass die meistens nur Symptome lindern und da sehr lange Jahre verschleppt wurde, dass der aktuelle Zustand der Hochschulen einfach nicht dem Wesen eines studentischen Lebens und guter Lehr- und Lernbedingungen entspricht.
Also das ist alles, was wir angesprochen haben. Es ist zum Beispiel die Digitalisierung, also dann wahrscheinlich die Suche nach Steckdosen, an denen Sie Ihr Laptop aufladen können. Es ist wahrscheinlich die Zahl der Studierenden, oder?
Genau, ich würde sagen, also beides tatsächlich. Also Platzmangel ist auf jeden Fall ein Problem, einfach weil viele Gebäude einfach nicht dafür ausgerichtet sind, für diese Masse an Studierenden, die sie zu beherbergen haben, als auch eben ganz banale Fragen von technischer Ausstattung, dass es aktuell normal ist, dass fast jede Studierende technische Ausstattung braucht und die eben auch laden muss an der Steckdose. Aber eben auch sowas wie hybride Veranstaltungen, jetzt wenn wir aus den letzten Semestern, die teilweise digital abliefen, lernen und zum Beispiel im Sinne von Inklusion oder einer flexibleren Studiengestaltung Menschen dazuschalten möchten, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das eben auch schwierig, wenn die Infrastruktur dafür nicht da ist.
Alles das Herausforderungen, vor denen Schul- und Hochschulgebäude stehen in Deutschland. Und wir würden gerne mit Ihnen darüber reden, was man da tun kann. Gemeldet hat sich schon auf unserem Anrufbeantworter Frau Thieme aus Nürnberg und auch sie treibt dieses Thema Zustand der Schulen und Zustand, ja, man kann glaube ich sagen, der Lernumgebungen ziemlich um.
Das ist generell eine Frage der Erziehung. Was nützt es denn, wenn man immer schöne Sachen hinstellt und die einfach von allen nicht erhalten werden? Es gibt ja jetzt auf TikTok die Challenges, wo Vandalismus passiert und das dann ins Internet gestellt wird. Auf der anderen Seite, mein Partner zum Beispiel ist Gymnasiallehrer, ist auch zuständig für die ganzen Schulbücher mit einem Kollegen. Die kriegen teilweise neue Bücher zurück nach einem Jahr, die man einfach nicht mehr verwenden kann. Also der bestellt jedes Jahr für zigtausend Euro Schulbücher. Und die sind jetzt dazu übergegangen, die Schulbücher, die kaputt gemacht worden sind, auch den Eltern in Rechnung zu stellen. Und das finde ich vollkommen richtig. Man muss auch mal den Schülern und auch den Studenten und allen klar machen, dass das ja letztlich jemand bezahlen muss. Das fällt ja nicht vom Himmel runter.
Jo, das ist die Meinung von Frau Thieme aus Nürnberg. Über Schulbücher reden wir jetzt heute nicht, aber sozusagen Zerstörungslust oder Abnutzung, wo bewegt sich das? Kann man da überhaupt eine Grenze ziehen, Herr Düsterdijk? Ist das so klar voneinander zu trennen?
Ja, ich denke, der Befund von Frau Thieme aus Nürnberg ist durchaus richtig. Das ist ja leider ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir in vielen Bereichen auch des städtischen Lebens leider Gottes erleben. Schauen Sie sich den Schulbereich an, das ist richtig beschrieben. Das kann man aber auch fortsetzen im Bereich des ÖPNV, in den Bussen, Bahnen, wenn Sie sich in den letzten Jahren mal anschauen, ob das die bekannten Schmierereien, Zerstörungen sind. Also das Potenzial und die Hemmschwelle ist allgemein gesellschaftlich leider Gottes stark gesunken. Das wird man nicht von heute auf morgen lösen können. Hier sind alle Beteiligten, da sind die Elternhäuser, da sind aber auch eben natürlich die Schulen, Erzieherinnen, Erzieher gefordert. Das ist aber nicht das Kernproblem aus meiner Sicht. Da muss man sicherlich auch ran. Das Kernproblem ist einfach ein Werteverlust in der Grundsubstanz, der baulichen Grundsubstanz, die wir flächendeckend haben. Und dieser Rückstand an Sanierung ist leider Gottes eben noch nicht aufgeholt. Das, was wirklich, das ist auch eine richtige Erkenntnis, in den letzten Jahren liegen geblieben ist um es mal bildlich auszudrücken, ist noch nicht aufgeholt. Und da gilt es jetzt tatsächlich gemeinsam anzusetzen. Da sind Bund, Länder und Kommunen gefordert. Wie gesagt, Geld allein ist es nicht, aber ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir diese Investitionsrückstände dann auch zeitnah beheben.
Dazu passt eine Mail, die wir bekommen haben von Ilhan Uster aus Schwelm. Und da heißt es, schön, dass erstmal das Thema besprochen wird. Und er sagt, Bildungseinrichtungen müssen sauber und gepflegt sein, um den Lernerfolg und das Lernumfeld nicht negativ zu beeinträchtigen. Klingt so ein bisschen auch nach andersrum. Also der Zustand und die Umgebung haben Einfluss darauf, wie sich Menschen verhalten. Und ich glaube, das war was, wo Frau Pampe direkt einhaken würde. Sie haben gerade schon so heftig gesagt, ja, ich muss dazu was sagen. Mir das Signal gegeben, genau.
Genau, wir haben jetzt oft bei der Schulbauplanung das Thema vandalismussichere. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, wenn wir vandalismussichere Architektur planen für Schulen, dann produzieren wir Vandalen. Also man merkt einfach, also und das kann man wirklich auch feststellen, wenn man sich Schulen mal anguckt, die eben anders gebaut sind, die wirklich auch Lebensorte sind, die mit schönen Materialien, mit wertschätzenden Materialien gebaut werden, wo man sich auch wohlfühlen kann, die auch Orte bieten, irgendwie, wo man sich austauschen kann, wo man sich auch ausruhen kann, wo man sich vielleicht auch mal einen Schlaf halten kann nachmittags um zwei, dass die mit denen sehr wertschätzend umgegangen ist. Also ich glaube, es ist einfach der... Wenn einmal schon irgendwas kaputt ist, und das sagen viele, viele Schulleitungen, also man muss eigentlich gucken, dass man sobald irgendwo irgendwas ist, dass man sofort repariert oder beseitigt, damit sozusagen nicht die Lust entsteht, weiterzumachen. Und in unserer Erfahrung, in unseren Projekten und den Schulen, die wir auch kennen, die schon anders gebaut worden sind, die mit anderen Materialien, mit anderen Möbeln, wo man sich wirklich wohlfühlt, ausgestattet sind, merkt man, dass es auch kaum Schmierereien gibt. Es wird nichts kaputt gemacht. Die Schüler und Schülerinnen gehen sehr sorgfältig mit den Dingen um. Und das Schlimmste, was ihnen eben passieren kann, ich meine, das ist immer so, wenn man irgendwas anstellt, es gab mal eine Schule, da gab es tatsächlich ein total neu ausgestattet, da gab es Schmierereien auf den Sofas und dann musste der Schüler 3 Wochen zu Hause bleiben. Und das war sozusagen für diesen Schüler damals die schlimmste Strafe und das ist nie wieder vorgekommen. Also ich glaube, durch eine Wertschätzung mit den Gebäuden, und das ist genau das Problem, was wir haben. Wir haben diese schlechten Gebäude in einem schlechten Zustand und da ist natürlich auch einfach die Überwindung
das
nicht
Level
groß, genau, das Level
die
einfach
Hürde,
darunter, ja. Einfach auch nochmal dagegen zu treten und noch mehr kaputt zu machen.
Frau Ecklö dazu?
Ja, total gerne. Ich würde gerne unterstreichen, was Frau Pampe gerade gesagt hat, denn ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. Also wenn Wertschätzung auch in der Infrastruktur ausgedrückt wird für die Lernräume, die wir nun mal haben, dann wird sie eben auch zurückgespiegelt. Aber wenn ich das Gefühl habe, in einem Hörsaal zu sitzen, der hier seit 50 Jahren nicht mehr angefasst wurde und eben ne, durch diese Jahre natürlich auch Leid getragen hat, dann ist die Wertschätzung natürlich nicht so ausgedrückt für die Art und Weise, wie ich auch lernen möchte. Und so geht es, glaube ich, vielen Studierenden, also dass sie einfach das Gefühl haben, diese Räume sind nicht dafür ausgestattet, was für Ansprüche wir haben, was für verschiedene Formate wir auch nutzen. Ich glaube, da kommen wir bestimmt später nochmal zu, aber eben die Art der Lernkultur hat sich ja nun mal auch verändert. Und auch, wie wichtig es anscheinend ist, und da ist Wertschätzung, glaube ich, nochmal der Stichwort, unter welchen Bedingungen wir am Ende unsere Studierenden ausbilden.
Wir haben eine Mail bekommen einer Lehrerin aus Karlsruhe, die darum bittet, anonym zu bleiben. Sie schreibt, das Gebäude, in dem sie arbeitet, in dem sie unterrichtet, das sei in einem katastrophalen Zustand, in den 70er Jahren von einem Architekten geplant, ist natürlich der heutigen Zeit nicht mehr angemessen. Und jetzt gibt es wohl Überlegungen, dort etwas ja zu sanieren, zu verbessern, auszubauen. Aber die Nachfahren des Architekten möchten das Gebäude bewahren. Da kommt sowas wie, Denkmalschutz wird es noch nicht sein, aber der Schutz sozusagen der Basisidee, die da mal gebaut wurde, dazu. Deshalb ist kein Abriss möglich. Und sie hat das Gefühl, Mensch, wir würden gerne Fortschritt hier erleben und werden von der Bürokratie gehindert. Diese architektonische Gestaltung und der Schutz dessen, was da mal gebaut wurde, Frau Pampe, ist das ein Standardproblem, was man in diesem Feld hat?
Ich glaube, kein Standardproblem, aber das kommt immer mal wieder vor und das muss man, glaube ich, sich im Einzelnen angucken. Mhm. Also kann man, glaube ich, kein pauschales
Klar.
Urteil fällen. Die Frage aber da ist ja auch, eignet sich das Gebäude vielleicht für was anderes? Also wo ist sozusagen das Grundproblem, wo ist das Knackproblem, kann man es beheben? Muss man vielleicht auch gut mit dem Denkmalschutz mal in Kontakt treten und drüber sprechen. Und Schule muss man erklären, was Schule heute ist. Und Denkmalschutz muss vielleicht auch mal erklären, was Denkmalschutz ist. Und sozusagen darüber ein Miteinander finden. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, indem man eben auch überhaupt mal vermittelt, was heutzutage Schule ist, weil es einfach viele nicht kennen. Wir sind ja alle Experten für Schule, weil wir alle viel Zeit
irgendwann
dort
mal dort waren.
Genau. Und deswegen braucht es, glaube ich, einfach auch manchmal so eine Vermittlung, was ist heute Schule, was müssen wir leisten und wo knackt es wirklich am Gebäude und wie können wir eine gemeinsame Lösung finden. Oder das andere eben zu überlegen, für welche andere Nutzung eignet sich eigentlich das Gebäude noch.
Herr Süsterdijk?
Ja, ich kann da gleich einhaken. Ich denke auch, das ist das beschriebene Problem in Karlsruhe sicherlich ein Einzelfallproblem. Das haben wir ab und an auch an anderen öffentlichen Gebäuden, dass also sozusagen ein Architektenanspruch erhoben wird bei der Umnutzung von älteren Gebäuden und Liegenschaften. Das muss man individuell vor Ort natürlich lösen. Ich will aber nochmal eine Lanze brechen, auch für die ältere Architektur und auch durchaus denkmalgeschützter Gebäude. Hier müssen wir schon schauen, ich sagte das ja eingangs, auch. Nicht allein im Neubau liegt das Glück der Zukunft. Wir müssen mit dem Bestand arbeiten. Und da gilt es jetzt auch wirklich gute Lösungen zu finden, dass also Denkmalschutz auch, wir erleben das in anderen Bereichen ja der öffentlichen Gebäudesanierung, in Einklang gebracht wird, etwa mit den Anforderungen auch an energetische Ertüchtigung, energetische Sanierung. Und dann natürlich auch mit den schulinhaltlichen Konzeptionen in Einklang gebracht wird. Das kann eben auch ein sehr angenehmes, ein sehr positives Lernumfeld dann am Ende bringen, wenn das gelingt. Und wie gesagt, allein glückseligmachend ist sicherlich der Neubau nicht, sondern im Gegenteil, wir müssen schauen, dass wir vernünftige Sanierungskonzepte auch für den Bestand gemeinsam entwickeln.
Dauerbaustelle Schule, von kaputten Schulen und maroden Unis im Bildungssegment, darüber wollen wir reden. Und wenn Sie mitdiskutieren möchten, wenn Sie mitreden möchten, rufen Sie gerne an 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schicken an campus@deutschlandfunk.de. Frau Ecklö, Sie hatten eben gesagt, veränderte Lernkultur, mit der Sie mittlerweile in eine Uni, in eine Bildungseinrichtung gehen. Das, glaube ich, gilt auch für Schulen. Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben? Was hat sich verändert? Vielleicht auch nochmal mit Blick speziell auch auf die Corona-Situation der vergangenen 2-3 Jahre. Denn da ist ja zum Beispiel das hybride oder auch digitale Lernen viel stärker in den Vordergrund getreten, als wir das uns vorher wahrscheinlich ausgemalt hätten.
Da haben Sie recht. Ich glaube, da ist ein großer, vielleicht auch gezwungenermaßen Digitalisierungsschub entstanden in den Hochschulen, was ja grundsätzlich erstmal zu begrüßen ist, weil viele Studierende darauf ja schon lang gedrängt haben. Man darf dabei aber natürlich nicht vergessen, dass das eben auch für Studierende mit technischer Ausstattung, die sich daran anpassen muss, eben auch einhergeht. Ich würde das gerne einmal zweiteilen. Also die Digitalisierung ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, ist vielleicht aber eher eine Auswirkung eines pädagogischen Anspruchs, den wir haben. Universität oder generell Hochschulen haben sich ja nun mal einfach verändert in der Art und Weise, wie wir lernen. Also dass Formate wie Seminare, Tutorien, kleinere Lerngruppen und vor allem auch viele Projekte wie Lehrforschungsprojekte oder Gruppenarbeiten eine viel größere Rolle spielen, einfach auch, weil sie einen größeren Gehalt haben, der am Ende im Lernerfolg zu sehen ist, hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren verändert und dafür sind die Gebäude eben, wurde gerade ja auch schon angesprochen, aus den 60er, 70er Jahren einfach nicht ausgerichtet. Da wurde eben auch sehr viel von frontalen Vorlesungen mit unglaublich vielen Menschen ausgegangen.
Ist ja ähnlich wie im Schulsegment, ne? Einer steht vorne und weiß alles und die anderen sitzen davor, wissen nichts und müssen möglichst viel von dem anderen reinschaufeln.
Genau, und das Format ist nun mal auch zum Teil auf jeden Fall bewährt, ist aber nicht das Einzige, was wir in den Hochschulen machen und wie wir auch als Studierende lernen. Und genau dafür sollten Hochschulen eben auch die Struktur bieten. Also wir brauchen mehr studentische Arbeitsplätze, wir brauchen kleinere Räume, in denen Studierendengruppen, aber auch gemischte Gruppen einfach zusammen lernen können, etwas erarbeiten können und auch einen Wechsel haben zwischen einer zum Beispiel sehr stillen Bibliothek, in der wir einzeln in unsere Geräte tippen und gleichzeitig aber auch Platz zum Austausch haben und uns eben auch mal rücksprechen können und gemeinsam lernen. Und diese unterschiedlichen Anforderungen werden eben auch die Gebäude nicht gerecht, nicht nur von ihrer Ausstattung, sondern eben auch einfach von ihrer Platzkapazität, weil wir einfach so viele Studierende aktuell haben, was absolut zu begrüßen ist, aber die denen eben nicht gerecht werden kann. Und dann werden diese Lehrräume, von denen ich gerade sprach, den kleineren Räumen, den Gruppenarbeiten, dann werden die eben ausgelagert in eine individuelle Verantwortung von Studierenden. Und denen kann nicht jede Person mit ihren einzelnen Voraussetzungen gerecht werden, insbesondere nicht finanzieller Natur oder Infrastruktur.
Als Sie das gerade beschrieben haben, Frau Ecklö, gab es hier ganz viel Kopfnicken bei Frau Pampe, weil ich glaube, man kann vieles von dem, was wir jetzt sozusagen für den Hochschulbereich als neue Lernkultur beschrieben bekommen haben, auf die Schule übertragen, oder?
Genau, genau das, was Sie gesagt haben, glaube ich, kann man 1:1 auf Schule übertragen, weil auch dieser Wechsel von Austausch und Rückzug ja für Schülerinnen und Schüler auch gilt. Und klar gibt es immer noch das Format des Inputs, wozu ja sozusagen das Klassenzimmer ideal war oder die Vorlesungssäle, aber es gibt eben ganz unterschiedliche andere Lernformate, Lernen durch Erfahrung, Projektarbeit, und die brauchen einfach andere Räume, andere Atmosphären. Dann genau das Thema, wie Sie gesagt haben, wie öffnen wir uns eigentlich im Stadtteil, was sind wir im Stadtteil, was ist Schule im Stadtteil oder was sind wir eigentlich als Schule, wo ist unsere Hauptaufgabe jetzt auch gerade Corona, wenn wir vieles auch einzeln machen können, dann ist vielleicht auch Hauptaufgabe der Schule Gemeinschaft und genauso für Hochschule ja vielleicht auch, ja, der Ort, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man gemeinschaftlich Projekte umsetzt, und dafür brauche ich einfach andere Räume wie bisher.
Wir haben einen Anrufer, der sich gemeldet hat, kommt aus dem Rheinland, aus Bornheim, Herr Appel, schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Was hat Sie zum Hörer oder Handy greifen lassen?
Ja, ich habe mir vorgestellt oder mich erinnert, als ich in die Schule kam, Anfang der 60er Jahre, bin ich in ein nagelneues Gymnasium von einer ziemlich guten Grundschule ausgekommen. Und in den Ende der 60er Jahre, so Richtung Abitur, kam ich in ein anderes Gymnasium. Das war zwar ein Jugendstilgebäude, aber das wurde total modernisiert mit neuen Einrichtungen. Damals Sprachlabor, war alles ganz fortschrittlich, Klimaanlage und so weiter. Und es gibt ja die berühmte Broken Windows Theorie aus den USA, aus der Kriminalitätsforschung. Und wenn wir bemängelt wurde, die Zerstörungswut oder der mangelnde, will ich sagen, das mangelnde Schätzen der Lernumgebung, da muss ich sagen, ich glaube, das beide hängt miteinander zusammen. Also schon meine Tochter vor 20 Jahren ging in eine Grundschule, die war unter aller Sau, sage ich jetzt mal, in Bonn, und schlechte Toiletten, versifft, die Kinder haben sich geweigert, da aufs Klo zu gehen. Und ich denke, wir geben den jungen Menschen was völlig Falsches mit. Da kann doch Lernen nicht Spaß machen in einer solchen Umgebung. Ich will mal gar nicht anfangen von modernen pädagogischen Sachen wie Team-Kleingruppen-Modell, Gruppenarbeit oder sonst was, wo die Klassenzimmer, ist ja schon gesagt worden, die auf Frontalunterricht ausgerichtet sind, überhaupt nicht geeignet sind dafür.
Wenn ich das hier richtig deute, rennen Sie, glaube ich, sehr offene Türen ein, Herr Düsterdijk und Frau Pampe, oder?
Ja, aus meiner Sicht ist das der Befund völlig in Ordnung und völlig nachvollziehbar richtig. Das Lernumfeld und auch die bauliche Umgebung bestimmen sicherlich das Verhalten. Das erleben wir auch an anderen Orten, auch in den Innenstädten, wenn Sie sich das mal anschauen. Die Frage der Gestaltung, der Sauberkeit von Örtlichkeiten, auch öffentlichen Örtlichkeiten, bestimmt natürlich auch das Verhalten der Menschen und im Schulbereich natürlich der Schülerinnen und Schüler. Deswegen muss es wirklich eine dringende und ist es eine dringende Aufgabe, hier jetzt kurz- und mittelfristig auch weiterzukommen in dem Bereich. Ich möchte es aber nicht alleine darauf schieben. Das wäre mir zu kurz gesprungen. Wir erleben, wie gesagt, ich habe das eingangs gesagt, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen eine Reduzierung von Hemmschwellen. Das meine ich, kann man auch nicht wegdiskutieren. Nicht? Aber nochmal, ich unterstütze diese Auffassung, das Lernumfeld, eine entsprechende ordentliche und saubere Gestaltung und eben auch eine strukturierte Gestaltung des Lernumfeldes trägt sicherlich maßgeblich dazu bei, zum Lernerfolg letzten Endes auch. Das Lernen soll Spaß machen, hat Herr Appel richtig gesagt. Und da gibt es noch einen großen Nachholbedarf.
Frau Pampe?
Ich würde gerne noch einen zusätzlichen Aspekt mit einbringen. Ich bin selbst als Berater für Unternehmen tätig, die in der Schul-IT-Ausstattung tätig sind. Und das Problem, das sich da auch zeigt, aber auch bei den Gebäuden, ist diese von Ihnen ja schon beschriebene Trennung von kommunalen Schulträgern und dem Land, was verantwortlich für den Unterricht ist. Das hat sich, da gerät der Föderalismus wirklich in eine ganz üble Ecke, weil sich das überholt hat und weil wir immer wieder feststellen, dass die Bürokratien von Ländern und Gemeinden und die Frage, was von Bundesmitteln da weitergegeben werden darf, um eine gute IT-Ausstattung nur zu haben oder anderes, das beißt sich total und da rennen wir wirklich gegen bürokratische Wände, die ich bin ein glühender Anhänger eines Föderalismus, aber da müssen wir reformieren, da muss ich was tun, sonst kommen wir da nicht weiter.
Herr Düsterdijk?
Ja, das kann ich absolut unterstreichen, lieber Herr Appel. Wir sind dann im Grunde ja schon bei dem Blick nach vorne. Wir haben jetzt sehr viel Situationsbeschreibung auch gemacht und das ist eben ein Punkt. Wie kommt man denn jetzt tatsächlich auch weiter? An welchen konkreten Stellschrauben hakt es und wie kann man da Dinge verbessern? Dass man natürlich die föderalistischen oder die föderalen Strukturen jetzt gerade auch im Kultur- und Schulbereich nicht von heute auf morgen ändert, liegt auf der Hand. Das ist klar. Was wir aber angehen müssen und angehen können, das ist natürlich eine Frage etwa der Reform der Schulfinanzierung in den Ländern. Hier muss man sich Gedanken machen, zu neuen und vernünftigen Strukturen zu kommen. Ich hatte angesprochen, der Rechtsanspruch auf Ganztag in Grundschulen ab 2026 erhöht auf die Kommunen den Handlungsdruck sehr massiv. Es geht auch um Fragen dann etwa der Fördersystematik in den Ländern. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wenn Sie mal mit den Schulträgern, mit den Kommunen sprechen, selbst bei der Förderung von Maßnahmen, es ist wahnsinnig komplex, es ist wahnsinnig schwierig. Mehrseitige Handlungskonzepte müssen eingereicht werden. Wir haben eine hochkomplexe Verwendungsnachweissystematik, die dann durch Personal bearbeitet werden muss, bis hin zu Abrechnungen. Oder auch bei baulichen Sanierungen die Frage, was ist denn mit Auftragsvergaben, mit der Beschaffung von neuer Schulsoftware, auch mit baulichen Maßnahmen, Vergaberecht einmal als Stichwort genannt, komplexe, hochkomplexe Ausschreibungsverfahren mit langen Fristen. Dann kommt dazu, dass wir derzeit kaum Angebote bekommen, etwa im Bereich von Bausanierungen. Ja. Die Kommunen, da könnte ich also noch vieles ausführen. Das sind sehr konkrete Ansatzpunkte, wo man auch mit Bund und Ländern reden muss, dass man hier nachbessert.
Ich spiele mal, Herr Appel, Ihre Frage noch weiter zu Frau Pampe, also die Frage zum Föderalismus. Denn das ist ja eine spannende Geschichte, Frau Pampe, Sie sind für eine Stiftung aktiv, die Montagsstiftung. Haben ja den Vorteil, sie sind nicht staatlicher Akteur, sie müssen nicht Kommunen vertreten oder Länder und das abwägen, sondern sie können klug und vielleicht auch kreativ nach neuen Lösungen und so Umgehungen suchen, so Lifehacks im Grunde, föderalistischen Lifehacks, wenn man so möchte. Gibt's da welche? Haben Sie da Ideen, wie man das möglicherweise hinbekommen kann?
Genau, das ist sozusagen unsere Hauptaufgabe. Wir sind nach der Suche nach diesen Lücken. Ich glaube schon, dass es da welche gibt. Herr Düsterdijk hat ja schon einige genannt. Und ich glaube, das eins, was Sie gesagt haben, diese Komplexität der Fördermaßnahmen, die muss einfach vereinfacht werden, weil das auch unter dem Aspekt, dass die Kommunen auch personell nicht so gut ausgestattet sind, oft einfach nicht mehr zu leisten ist. Also selbst wenn das Geld da ist, schaffen sie es nicht, Förderanträge zu stellen oder die Nachweisen zu führen. Sie sind so komplex geworden, dass das, glaube ich, muss auch vereinfacht werden, sodass auch kleine Kommunen sozusagen, es gibt unterschiedliche Fördermaßnahmen für Stadtöffnung, auch in Schule und so, aber das nutzen die kleinen Kommunen vor allem nicht, weil sie es einfach gar nicht bewerkstelligen können aus rein der bürokratischen Anforderungen heraus. Das muss vereinfacht werden. Und ich glaube auch, dass wir, das haben wir vorher mal schon gesagt, dass es sehr komplex ist zwischen Denkmalschutz, Brandschutz, die ganzen Planungsanforderungen, die wir haben. Und die sind so komplex, dass sie eben vor allem im Bestand, also das auch zu Herrn Düsterdijk, wir müssen uns viel mehr um den Bestand jetzt kümmern, wir können eigentlich nicht mehr abreißen, muss das vereinfacht werden. Also der Anreiz, und da sind wir vielleicht auch beim Bund, der Anreiz muss geschaffen werden, dass wir anders denken, dass irgendwie einfache Lösungen gefunden werden, dass wir mit einem anderen Standard sogar vielleicht planen. Also wir haben gerade eine Planung begleitet, da haben wir wirklich mal anders gedacht und haben gesagt, wie können wir möglichst viel pädagogische Fläche schaffen, indem wir einfach mal die Verkehrsfläche nach außen verlagert haben. Also sozusagen einfacher in der Herstellung, auch im Betrieb, weil man es nicht beheizen muss. Also solche innovativen
Verkehrsfläche nach außen heißt zum Beispiel, der Flur läuft außen auf dem Balkon entlang. Und
genau,
dann
es ist Treppenhaus.
Oder das Treppenhaus.
Es gibt gar keine Flure mehr, sondern es gibt nur noch pädagogische wirklich Flächen, die werden auch beheizt. Und alle anderen Flächen muss man auch mal drüber nachdenken, was muss beheizt werden. Und jetzt mehr denn aktuell, mehr denn je. Was muss auf 21 Grad beheizt werden, was vielleicht nur 17 Grad und was kann vielleicht im Außenbereich sein. Und um solche innovativen Lösungen zu entwickeln, braucht es die Unterstützung. Und das heißt, wir haben einmal auch entwickelt, dass es eben genau, wenn man sagt, es gibt Förderungen, dass die nach Kriterien gehen. Also nicht immer so nach dem Gießkannenprinzip, sondern wirklich nach Kriterien und sagen, der eine innovative Idee hat, wo Pädagogik im Raum zusammenkommt, der soll eigentlich mal das Geld bekommen. Und ich glaube, da gibt es gute Ansätze und viele zu entwickeln.
Über kaputte Schulen und marode Unis reden wir. Herr Appel hat mitgeredet, vielen herzlichen Dank. Und wir reden darüber, wie es weitergehen kann und wie wir möglichst aus diesem Dilemma herauskommen, immer nur zu denken, wir müssen nachsteuern. Man muss mal so in die Vorlage kommen. Das ist ein bisschen die Idee. Danach suchen wir nach Ideen. Diskutieren Sie mit.
Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit.
DLF Bildung.
Campus und Karriere am Samstagnachmittag. Von kaputten Schulen und maroden Unis berichten wir heute und wir diskutieren darüber, wie wir aus dieser Situation möglichst gut herauskommen. Mit Barbara Pampe vom Vorstand der Montagsstiftungen, mit Bernd Düsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und mit Carlotta Ecklö, Vorständin beim studentischen Dachverband FZS. Wir reden natürlich viel über Schulen, aber immer wieder auch in kleinen Schlenkern über Hochschulen. Und unsere Idee bei der Vorbereitung dieser Sendung war so ein wenig, dass man vielleicht voneinander lernen kann, schauen kann, was dort in den anderen Segmenten, im anderen Bildungssegment passiert und sich da möglicherweise das eine oder andere abgucken. Und im Vorfeld der Sendung habe ich auch gesprochen mit Roland Kischkel. Er ist Kanzler an der Universität in Wuppertal, dort als Verwaltungschef gewissermaßen auch für den Bau zuständig. Und er sagt, ja, Sanierungsstau, das ist ein riesiges Problem.
In diesen Gebäuden, die in den 1960ern geplant wurden, gibt es sehr, sehr viele Flachdachbereiche. Und flache Dächer, das gilt auch für das Mensa-Gebäude, die können Sie nicht abdichten. Es ist fast unmöglich, die dicht zu machen. Irgendwann läuft irgendwo immer Wasser rein. Und das heißt, wenn es jetzt wirklich viel regnet, dann haben wir in fast allen Gebäuden, in den oberen Etagen, manchmal auch etwas weiter runter, wenn das durch Schächte eindringt, haben wir feuchte Probleme. Das ist tatsächlich so, ja.
Und das ist das Problem der Universität, nicht nur in Wuppertal. Dazu kommt, sagt Roland Kischkel, dazu kommt, dass natürlich jetzt, und das haben wir eben schon in dieser Sendung kurz angesprochen, gerade auch durch die Gas- und Energiekrise neue Erfordernisse deutlich werden, die eigentlich gar nicht so neu sind, nämlich die energetische Sanierung.
Das Thema hat aber auch eine qualitative Dimension. Wir müssen bei der Sanierung der Hochschulen ebenso wie beim Neubau daran denken, dass die Hochschulen ihre Gebäude so ertüchtigen, dass sie entsprechend auch in der Lage sind, Energiekosten zu reduzieren, sparsamer zu wirtschaften. Das heißt, wir brauchen einen wirklich nachhaltigen Bau bzw. nachhaltige Sanierung.
Frau Ecklö, als studentische Vertreterin, haben Sie das Gefühl, dass diese Idee von Nachhaltigkeit bei der Hochschulplanung mittlerweile angekommen ist?
Ich hoffe schon. Also wir haben ja gerade in der Sendung auch schon ein bisschen länger über Innovation gesprochen und ich glaube, es gibt da einige Beispiele, die man nennen könnte, wo genau solche Dinge, große Themen wie Nachhaltigkeit oder auch Inklusion mitgedacht werden. Ich würde nur ganz gerne nochmal daran appellieren, dass wir hier nicht nur auf hohem Niveau meckern. Also es geht nicht darum, also nicht nur zumindest, und das sind auch wichtige Gedanken, wie pädagogisch sinnvoll Altbauten noch sind oder inwiefern wir mit der Bestandssanierung umgehen, sondern eben auch, dass es ganz konkrete und auch wirklich gesundheitliche Probleme gibt, in diesen Räumen zu lehren und zu lernen. Und da sprechen wir zum Beispiel auch von Asbest oder auch vor Corona schon, bevor viel gelüftet wurde, dass einfach Fenster super zugig sind. Und ich glaube, Herr Kischkel hat da ganz was Wichtiges angesprochen, nämlich dass die Energiebilanz eben katastrophal ist und aktuell in dieser Situation eben so schlimm, dass tatsächlich darüber nachgedacht wurde, die Studierenden nach Hause zu schicken im nächsten Semester, und zwar nicht aus Pandemiegründen, sondern weil sich die Hochschulen eben ihre gestiegenen Heizkosten wahrscheinlich nicht leisten können. Und das ist ein Zustand, den wir ganz klar verurteilen, denn am Ende können wir diese Kosten eben nicht auf die individuelle Ebene von Studierenden abladen, nur weil Hochschulen so schlecht finanziert wurden die letzten Jahre und aktuell sich diese Kosten eben nicht leisten können.
Dazu passt eine Mail von Michael Ratzei, der sie uns geschickt hat aus Erlangen, und er sagt, naja, da kann man das beobachten, was das für die Hochschule heißt. Die zentrale Univerwaltung ist im Schloss untergebracht, dort bröckelt seit 8 Jahren die Fassade und der Außenbereich ist durch einen Bauzaun abgesichert und seit ein paar Wochen droht auch noch das historische Wappen abzustürzen. Jetzt ist als Haupt als Reaktion der Haupteingang mit Brettern abgesperrt und man kann nur noch einen Nebeneingang benutzen. Und er sagt, das ist an anderen Gebäuden ähnlich. Und er fragt sich, ob Gebäudereparaturen, das ist natürlich Zynismus, billiger werden, wenn man jahrelang wartet. Klare Ansage, nein, natürlich nicht. Das macht alles wirtschaftlich keinen Sinn. Und auch jedes nur an Gewinnen interessierte Unternehmen würde so etwas längst repariert haben. Müssen wir da nochmal so unser Mindset neu justieren, Herr Düsterdijk? Müssen wir da irgendwie eine neue Herangehensweise finden? Oder ist das eigentlich alles längst klar?
Also ich würde schon sagen, dass angesichts der akuten oder aktuellen Situation des Gebäudebestandes und jetzt auch der zunehmenden Anforderungen energetischer Sanierungen, Einrichtung der Gebäude auf klimagerechte Ausrichtung, das längst angekommen ist. Ich habe ja auch vorhin gesagt, dass man natürlich in den vergangenen Jahren vieles hat liegen lassen, aber da muss man auch mal nach den Ursachen fragen. Das haben ja Städte und Gemeinden nicht aus Böswilligkeit getan, sondern aufgrund der umfangreichen Herausforderungen in allen kommunalen Daseinsvorsorgebereichen. Und das, ich sage es jetzt mal ganz platt, der Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Ich glaube aber, dass man jetzt wirklich umsteuert. Das ist vielfach erkannt, weil Bildung, der Bildungsbereich, einer der zentralen Aufgabenbereiche der Zukunft ist. Da muss man jetzt wirklich ran. Und die Kommunen sind gut beraten. Ich will nochmal in Erinnerung rufen, dass ein Drittel der kommunalen Gebäudeflächen in Deutschland auf den Schulbereich entfällt. Mhm. Und das ist also ein gewaltiger Bereich. Und mit Blick auf die energetische Ertüchtigung jetzt angesichts der Gas- und Energiekrise ohnehin, ist jede Gemeinde auch daran interessiert, natürlich Effizienzpotenziale zu heben, das jetzt nachzuarbeiten. Und das wird man auch machen. Das dauert natürlich jetzt seine Zeit. Ich hatte ja schon erwähnt, wir haben angesichts der steigenden oder explodierenden, kann man ja sagen, Baukosten eine Problematik derzeit. Wir haben Fachkräftemangel. Vielfach gibt es überhaupt keine Angebote auf Ausschreibungen zu Sanierungen. Da muss man aber dranbleiben. Es müssen die Investitionsbedingungen, die Rahmenbedingungen vom Bund und Ländern, Stichwort Schulfinanzierung hatte ich angesprochen, verbessert werden, damit wir jetzt zügig in dem Bereich vorankommen. Wie gesagt, die Kommunen haben das Problem erkannt. Im eigenen Interesse auch von Energieeinsparungen geht man hin. Und ich will vielleicht noch einen Punkt benennen, Herr Himmelrath. Wichtig ist es auch, das erleben wir auch in anderen Bereichen, dass man gute Beispiele aufzeigt. Mhm. Nicht von guten Beispielen lernen. Da sind sicherlich auch Partner wie etwa die Montagsstiftung und andere dabei, wirklich interessante und gute Sanierungsbeispiele etwa im Bereich der Schulbestandsgebäude mal aufzuzeigen, Verwendung nachhaltiger Baustoffe und so weiter und so fort, diese Dinge auch anzureizen, von anderen guten kommunalen Beispielen lernen, ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt.
Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch einen Lerneffekt haben und ein gutes Beispiel, das möglicherweise Frau Strunk uns mitbringt aus Köln, die angerufen hat. Guten Tag, Frau Strunk.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dabei sein zu können.
Sehr gerne. Schießen Sie los.
Ja, ich würde gerne nochmal die Anfangsidee aufgreifen, die Kaufhäuser, die vereinsamten Innenstädte. Wir haben das gerade in Köln und den großen Schulmangel auch in Köln. Das ist nirgendwo so stark in Nordrhein-Westfalen wie in Köln, dass wir eine große Not an Schulgebäuden haben, an Schulraum. Das fände ich eine ganz interessante Idee, die von der Montagsstiftung da angeregt worden ist. Das bedingt aber, dass sich einfach sämtliche Behörden einmal zusammensetzen. Das ist nicht nur Land und Kommune, da ist es vielleicht auch in den kreisfreien Städten, die Verwaltung, die einfach zusammenrücken muss und einfach mal eine Bestandsaufnahme macht und ein Brainstorming und anfängt umzunutzen, umzudenken.
Das heißt, meine Idee. Man nimmt einfach das bisherige, egal, geschlossene Karstadt-Kaufhaus und sagt dann, wir packen da jetzt Lernräume rein oder wie läuft das, Frau Strunk?
Das wäre vielleicht eine Idee. Man muss einfach neue Wege gehen und das ist das, was ich aus den Vorschlägen der Dame der Montagsstiftung mitgenommen habe. Wir haben in Köln auch tatsächlich an der Aachener Straße ein Bürogebäude, was als Schule umgenutzt worden ist. Da wird gegenüber an der Spoho
Sporthochschule.
der Sportbereich mitgenutzt. Wir haben das Leistungszentrum in der Nähe, da kann geschwommen werden. Also man ist da in Ansätzen in Köln bereit, aber es reicht bei uns bei weitem nicht. Und Insbesondere spreche ich natürlich auch für die Förderschulen. Da bin ich die Pflegschaftsvorsitzende in der Stadt Köln für die Förderschulen. Da haben wir wirklich großen Mangel. Da reichen halt auch Container schon gar nicht mehr aus. Aber ich bitte einfach die Kommune darum, einfach neue Wege zu gehen. Das fand ich interessant. Das möchte ich gerne nochmal betonen. Man muss einfach nicht in den denkmalgeschützten Gebäuden verharren, sondern man kann vielleicht einfach mal neue Wege gehen.
Das ist eine interessante Anregung, denn das gilt zum Beispiel auch für den Hochschulbereich. In Siegen beispielsweise gibt es genau das, dass zwei Etagen eines ehemaligen Kaufhauses jetzt Vorlesungssäle für die Universität geworden sind. Frau Pampe, Sie nicken schon, kennen Sie alle Beispiele, ne?
Genau, weil wir natürlich auf der Suche sind nach genau so einem Beispiel oder auch dazu beitragen wollen, dass es mehr so Beispiele gibt. Ich glaube, vielleicht auch nochmal zurück auf dieses Thema der energetischen Sanierung ist. Wir wissen zwar, dass das alles zu tun ist. Ich glaube nur, dass wir mit unseren Maßstäben, wie wir jetzt planen und bauen, nicht weiterkommen werden. Und hinzu, dass einfach Schulen so teuer geworden sind im Neubau und in der Sanierung durch diese Baupreissteigerung und Lieferengpässe etc., dass wir brauchen neue Lösungen. Also genau noch, ich finde das super, Frau Strunk, vielen Dank. Wir brauchen neue Ideen, wir brauchen das Mut, glaube ich, zum Experiment und zu sagen, wie kommen wir zu wirklich guten Lösungen, die aber auch das Thema Kosten in den Blick nimmt. Weil wenn es so weitergeht, werden wir uns das auch nicht mehr leisten können, auch die energetische Sanierung. Das heißt, wir müssen immer energetische Sanierung paaren, gleichzeitig nochmal zu hinterfragen, ist es technisch alles notwendig, was wir brauchen? Können wir nicht andere Lösungen? Also auch das Thema jetzt mit Lüftungsanlagen. Wir können nicht in alle Schulen Lüftungsanlagen anbauen. Das macht auch keinen Sinn, weil das auch im Betrieb wahnsinnig teuer ist. Also da wieder auch kluge Konzepte zu erlegen, wie kommen wir zu einer guten Lüftung, die natürlich wichtig ist, aber vielleicht auch mit wenig Technik, die nicht instand gehalten werden muss. Wir haben zum Teil Schulen, wo es Facility Manager braucht, die eine Ausbildung haben, die eine Ingenieurausbildung haben, damit sie die Lüftungssystem überhaupt einstellen können.
Das macht es nicht leichter.
Das macht es nicht leichter, genau. Deswegen nochmal, ich finde Frau Strunk super, Ihre Anregung. Wir brauchen wirklich Mut für Experimente. Wir müssen neu denken, auch wenn das natürlich alles zu leisten ist, was da zu leisten ist durch den Sanierungsstau. Aber ich glaube, wir brauchen andere Lösungen.
Kann ich auch ganz kurz, Herr Himmelrath, nochmal eingreifen mich einbringen? Völlig richtig, kann ich nur unterstützen, was Frau Pampe gerade gesagt hat. Wir müssen das Machbare mit dem Sinnvollen verbinden, auch mit Blick auf die Kostenentwicklung. Und Frau Strunk, Ihren Hinweis, volle Unterstützung. Das ist auch das, was wir seitens des Deutschen Städte- und Gemeindebundes insgesamt in den letzten Monaten und Jahren auch diskutiert haben, bei der Frage auch der Zukunft unserer Innenstädte und Ortskerne. Es wird viel erzählt über nutzungsgemischte Innenstädte. Das ist richtig und wichtig, gerade jetzt in der Post-Corona-Zeit. Und dazu gehört für mich auch maßgeblich die sozusagen Rückführung oder Integration auch von Bildungsangeboten in die Innenstädte. Und da sind wir vielfach bei Maßnahmen etwa der Neunutzung, der Nachnutzung leergefallener Handelsimmobilien. Sie haben Beispiele benannt, Herr Himmelrath. Ich könnte Ihnen weitere nennen. Paderborn beispielsweise wurde, ich meine sogar eine ehemalige Hertie-Immobilie auch für einen universitären Bereich jetzt im Innenstadtbereich genutzt. Wir wollen nutzungsgemischte Städte und dazu gehört für mich auch der Bildungsbereich. Aber man muss das in der Tat auch unter Umsetzungsgesichtspunkten sehen. Auch die vergleichbare Forderung zu dem, mehr Wohnen wieder in Innenstädten zu integrieren, das ist in der Sache richtig. Es muss aber eben dann auch einzelfallbezogen machbar und finanzierbar sein.
Ist aber auch nicht unser Thema natürlich
ist
heute.
Nicht
wir
das
schauen
Thema.
Stärker auf die Bildung. Ich gehe mal von Frau Strunk aus Köln. Herzlichen Dank für Ihren Anruf ins Bergische Land zu Herrn Lehmann. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ja, ich wollte einfach eine Lanze brechen für einen Mann, der Direktor an unserer Grundschule war. Mein Sohn geht da jetzt in die dritte Klasse. Mhm. Der Direktor ist letztes Jahr in Ruhestand gegangen. Diese Grundschule ist tiptop ausgestattet mit Laptops, mit digitalen Lernangeboten. Wir hatten während Corona überhaupt kein Problem mit Zoom-Meetings, mit LearningView heißt diese App, mit der da gearbeitet wird. Während andere Eltern montags in die Schule mussten, sich Kopien abholen, waren wir halt digital vernetzt. Mhm. Dieser Direktor hat das in den 90er Jahren schon angeregt mit Computern an der Grundschule. Ich wiederhole es nicht, am Gymnasium. Mhm. Und die Schule, die ist auch tipptopp gepflegt. Und das war alles auf das Engagement dieses Direktors zurückzuführen. Er hat sich morgens um kurz vor 8 teilweise in die Aula gestellt. Wenn es ganz knapp war, hat die Schüler, die sehr knapp kamen, ermahnt. Hat gesagt, Leute, ihr schafft das nicht mehr. Das ist unserem Sohn auch passiert. Der war so betreten, der kam nie wieder zu spät. Und über solche Engagements ist zum einen einfach eine Wertschätzung entstanden. Die Schule ist sauber, die ist gepflegt und ist auch durch dieses Engagement auch eine Ausstattung entstanden, die hochmodern ist und für eine Grundschule sowieso. Ich will einfach damit sagen, man muss nicht immer auf oben warten, sondern es ist viel von einzelnen Personen abhängig, wie das Lernangebot ist und wie gepflegt es ist und wie das wertgeschätzt wird.
Das ist ein toller Hinweis und ein sehr mutmachender Hinweis, glaube ich, den wir alle mitnehmen. Herr Lehmann, danke für diesen Anruf, dass Sie den noch unterbringen konnten, auch in dieser Sendung. Gefällt mir gut. Frau Pampe, so ganz kurz zum Schluss. Wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Bereiche gesprochen. Wo würden Sie sagen, ist der erste Schritt, dass wir in Richtung einer besseren Lernzukunft gelangen, die dann auch mit guten Gebäuden einhergeht?
Oh weia, jetzt muss ich es auch noch
einmal kurz zusammen verdichten.
Genau, und auch noch priorisieren. Das ist ja ganz schwer, weil wir haben ja sozusagen diese ganzen Einzelpuzzleteile, die wirklich, glaube ich, Puzzleteile sind. Deswegen ist es ganz schwierig, das in Reihenfolge zu setzen. Aber was wir, glaube ich, noch nicht gesagt haben, und das ist natürlich genauso wichtig, ist, dass die eben auch, deswegen finde ich jetzt eher Ihre Anmerkung, Herr Lehmann, aus dem Bergischen Land mit der guten Grundschule und dem Lob an den Schulleiter, dass die in Schule tätig sind, also die Pädagogik machen, haben ja schon gesagt, das ist natürlich, das muss. Also ich kann auch gute Pädagogik in schlechter Architektur leider machen. Architektur kann zwar gute Pädagogik verhindern, aber das ist natürlich die Essenz, die gute Pädagogik. Und ich glaube, dass die Rahmensetzung für gute Pädagogik einfach da sein müssen. Das ist sozusagen, also wir haben jetzt ja alle gesagt, Bildung hat sich verändert und ich glaube, das ist so die Essenz, die natürlich ganz oben stehen muss, dass es auch genau diese guten Beispiele, die jetzt unter anderem Herr Lehmann genannt hat, dass den Schulleitungen es auch wirklich einfach fällt, sich dafür einzusetzen und die gute Pädagogik, die zukunftsfähige Pädagogik wirklich zu leben. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, dass auf Länderebene diese guten Beispiele Unterstützung haben und dass auf Länderebene auch dafür gesorgt wird, dass diese Zukunftsfähigkeit gefordert wird.
Dann nehmen wir das als Schlusswort unserer Sendung und dieser Runde zu Dauerbaustelle Bildung von kaputten Schulen, maroden Unis und Ideen, wie man es besser machen kann. Ganz herzlicher Dank an alle, die sich beteiligt haben, vor allem aber an Carlotta Ecklö, an Barbara Pampe und Bernd Düsterdiek, die diese Debatte als unsere Fachleute hier geführt haben. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut. Mhm.